Ja,
Also.
oder selbst beim Klopapier, also Menschen, also bei aktiven Klopapiernutzern auf der Welt, gibt es ja
Aktive
die.
Klopapiernutzer. Gibt es auch inaktive Klopapiernutzer?
Ja, das sind die, die ein Bidet zu Hause haben und auf die Wasserspülung stehen.
Herzlich willkommen zu unserem kommt nöt unnötigen Podcast, nach dem niemand gefragt hat mit dem Titel. Marketingmäuse machen mutwillig mutige Marketingmaßnahmen möglich. Die Marken mehr Moment, mehr Magic und mehr Money bringen und für alle, die es sich nicht merken können, wie wär's einfach mit? So lecker wie unsere frischen Ideen. Bleibt dran, denn jetzt hört ihr die Marketingfakten, die euch sonst niemand verrät.
Los geht's. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von dem Podcast, den keine Sau braucht und auch niemand haben wollte. Das ist uns aber egal. Und heute geht's um das Thema Zielgruppen.
Ja, ein sehr schönes Thema, Nadine, ein sehr schönes Thema.
Ja, das habe ich handkuratiert, extra für unsere ganzen Null-Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer. Thema Zielgruppen, Zielgruppen und Marketing. Was passiert, wenn man keine Zielgruppe hat?
Nichts, das ist das Gleiche wie mit unserem Podcast. Wir haben keine Zielgruppe, machen es aber trotzdem.
Genau, und dann passiert nichts.
Nichts.
Schlechter, wenn wir jetzt doch total mega erfolgreich werden und dann revidieren wir unsere eigene Aussage, dass man ohne Zielgruppe nichts erreicht. Ja, wer ist denn unsere Zielgruppe eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, alle die, die auf Marketing stehen, gepaart mit Humor und Ironie.
Ja.
Oder sollte ich jetzt sagen, alle?
Um Gottes Willen. Schönes Stichwort, schönes Stichwort. Alle. Wenn alle deine Zielgruppe sind, ist keiner dein Kunde.
Ja, so aber niemand ist ausgeschlossen.
Ja, das stimmt, aber auch niemand eingeschlossen. Das heißt, wenn man keine Zielgruppe hat, fühlt sich niemand angesprochen. Und was passiert, wenn man sich nicht angesprochen fühlt? Dann hat man keinen Bock, die Scheiße zu kaufen.
Richtig.
Also, was macht man, um seine Zielgruppe zu definieren?
Das ist eine gute Frage, Nadine. Meistens sind ja die Wünsche, die von weiter oben an das Marketing herangetragen werden, eher so, macht so viel wie möglich. Und unser Produkt braucht eigentlich jeder. Jeder auf dieser Welt.
Genau, aber wie oft ist das so?
Sehr selten, muss ich sagen.
Alles Klopapier. Selbst Klopapier braucht nicht jeder. Es gibt genug Kulturen, in denen man ohne Klopapier auskommt und das mit Wasser erledigt.
Ja, also, oder selbst beim Klopapier, also Menschen, also bei aktiven Klopapiernutzern auf der Welt, gibt es ja die.
Gibt es auch inaktive Klopapiernutzer?
Ja, das sind die, die ein Bidet zu Hause haben und auf die Wasserspülung stehen. Selbst da heißt es, finde deine Zielgruppe, damit du die richtig ansprechen kannst. Ich glaube, dem Business-Fuzzi von um die Ecke, der jeden Tag mit seinem Porsche von der Arbeit nach Hause fährt oder sich fahren lässt, den brauchst du mit zweilagigem Ökopapier. Ich geht mir klebt alles am Finger, nicht um die Ecke kommen.
Also Louis Vuitton-Klopapier oder gibt es da auch was von Rolex?
Stimmt.
Rolex. Alternativ kann man sich auch mit den Skripten der Baulich-Brüder den Hintern abwischen.
Ja.
Aber wir wollen ja hier niemanden.
Ja, aber wir wollen ja jetzt eher darüber erzählen, wie man vielleicht tatsächlich besser zur Zielgruppe findet.
Genau, also man hat ein Produkt, dann überlegt man sich, wer braucht das denn überhaupt? Und die Antwort ist bestimmt nicht jeder. Und selbst wenn die Antwort jeder wäre, gibt es immer noch Leute, die man unterschiedlich von den Vorzügen dieses Produkts überzeugen muss. Das heißt, wir finden erstmal heraus, wer ist unsere Zielgruppe, beschreiben diese Zielgruppe und dann sagen wir, was kann unser Produkt, unsere Dienstleistung, unser whatever wir bewerben, denn für diese Menschen überhaupt tun und was bewegt es in den Menschen und was bewegt es in den Menschen nicht. Und um das rauszufinden, müssen wir ja erstmal wissen, was das für Menschen sind. Und wie diese Menschen ticken. Und dafür gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir das machen können. Und schon mal Spoilung vorweg, ChatGPT-Fragen ist keine davon. Also ja, ein bisschen vielleicht, aber zumindest nicht die, die euch zum ultimativen Erfolg führen wird. Eine Möglichkeit zum Beispiel, seine Zielgruppe gut zu beschreiben, sind demografische Merkmale.
Aber auch hier, pass auf, gleich von mir der Einwand. Ich spiele jetzt mal so den kritischen Gegenpart, ne? Ja, demografisch sage ich, okay, ich habe jetzt Produkt XY. Meine Zielgruppe sind alle von 40 bis 60. Ja, super Zielgruppe. Die ticken bestimmt alle gleich in dem Alter. 40 bis 60. Okay, packen wir noch das Geschlecht dazu. Also alle weiblichen 40 bis 60. Das ist jetzt meine Zielgruppe.
Da kommt, das ist ein sehr guter Einwand. Und da kommt dieses typische Beispiel, das bestimmt jeder schon mal im Internet gesehen hat. Prinz Charles und Ozzy Osbourne. Rest in peace, Ozzy. Wir denken immer noch an dich. Beide sind männlich, beide sind Briten und beide wurden 1948 geboren. Wenn man seine Zielgruppe also nur nach rein demografischen Merkmalen bestimmt, dann wären die beiden der ein und dieselbe Person. Aber ich glaube, Prinz Charles und Ozzy Osbourne haben echt wenig gemeinsam, weil Ozzy ist ein echt cooler Typ. Ja, und Prinz Charles ist halt Prinz Charles.
Ja, aber pass auf, aber, da, ja, aber es gibt bestimmt viele Leute, die Prinz Charles lieben.
Sicher, aber das sind die Überschneidungen mit denen, die Ozzy lieben, ist wahrscheinlich
ist sehr gering.
Ganz so groß. Und schon nur Mutmaßungen, wir haben keine Daten, Jeanette, wir haben keine Daten. Ohne Daten dürfen wir keine Behauptung aufstellen.
Okay, dann pass auf, dann ist unser erster Aufruf hier im Podcast, wer von euch liebt Prinz Charles und hat Ozzy Osbourne geliebt? Lass uns doch mal Daten erheben.
Wir hören nicht auf, Ozzy zu lieben, auch wenn er tot ist. Okay. Er wacht über uns.
Ich vergaß. Okay, also Zielgruppe, demografische Daten ist das eine, haben aber festgestellt, reicht noch nicht aus. Was packe ich denn da jetzt noch obendrauf am besten?
Naja, wir hätten noch psychografische Merkmale, also die Werte, die Einstellung und der Lebensstil und die Interessen. Da könnten wir jetzt zum Beispiel den Ozzy und den Prinz Charles schon ein bisschen besser voneinander abgrenzen, weil der eine steht auf Camilla und Pferderennen und der andere ist halt der Prince of Darkness. Rock'n'Roll.
Sex, Drugs and Rock'n'Roll.
Oh ja, Drugs hatte Ozzy viele in der Tat.
Bedürfnis, ja. Das falsche Thema hier in dem Podcast.
Achso, das muss das dann ausgepiept werden.
Piep.
Das muss.
Genau, piep. Okay, pass auf, dann stelle ich dir jetzt wieder die kritische Gegenfrage. Das ist ja schön, ich verstehe dein Beispiel, aber ich kann ja jetzt nicht, ich sag mal, ich habe jetzt als Unternehmen das Ziel, mein Produkt, vielleicht findet man ja mal noch ein Produkt, dass man das ja handfest machen kann. Gute Frage. Egal, ich stelle erstmal meine Frage an dich.
Ja,
ich würde jetzt dann sagen, wenn du jetzt meine Marketing-Tante der Wahl wärst, das ist ja schön und gut. Ich kann Ozzy Osbourne, habe ich sehr viel Infos, Prinz Charles oder ich habe zwei Leute hier in meinem Außen, die kann ich befragen. Aber dann kenne ich die Meinung von zwei Leuten und nicht von den Millionen, die hier in Deutschland leben. Wenn jetzt ich sage, ich möchte erstmal nur in Deutschland mein Produkt ausrollen, soll ich dann jeden fragen? Hey, wie geht's dir? Was sind deine Hobbys? Wie sind denn deine Werte? Wie näher ich mich dem denn an?
Da muss ich, glaube ich, dann auch unterscheiden, ob wir uns im B2C-Segment bewegen oder im B2B-Segment. Für B2B gibt es schon ganz viel gemachte Marktforschung. Da gibt es fertige Tools, die kannst du dir einkaufen für ein scheiß Geld im Monat. Und da sind sämtliche Umfragewerte und alles Mögliche drin. Die kannst du dann miteinander kannst du überall so anklicken und sagen, okay, ich möchte jetzt alle angucken, die jetzt männlich, deutsch, dann und dann geboren sind. Und dann möchte ich gucken, wie viele davon erfüllen dann noch das Merkmal bla bla bla. Also keine Ahnung, wie viele von denen erfüllen das Merkmal, ich finde, die Deutschen sollten mehr arbeiten, zum Beispiel. Und dann kann man sich anhand dessen die tatsächlich auch die psychografischen Merkmale der eigenen Zielgruppe herleiten.
Okay, cooler Ansatz, gefällt mir. Okay,
das Nadine. Ist für B2C und für B2B interessante Frage. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber ich glaube, ganz oben auf meiner Liste der wirksamen Maßnahmen, seine B2B-Zielgruppe kennenzulernen, ist, red halt einfach mit denen. Und wenn du nicht mit denen redest, dann lass deinen Vertrieb, dein Account-Management, dein Geschäftsführer oder sonst wen mit denen reden, die am Kunden dran sind. Weil wer könnte das denn besser wissen, als entweder die Leute selber oder die, die direkt mit denen zusammenarbeiten?
Okay, reden wir denn da eigentlich, das wird sich jetzt der eine oder andere vielleicht fragen, immer noch von Zielgruppe oder das seit vielen Jahren umhergehende Pseudo-Buyer-Persona?
Also ich weiß ja, dass du ein Freund von Personas bist oder warst zumindest, ja. Du hast ja da auch schon, Spoiler, schon Workshops in die Richtung gegeben und das auch zusammen mit den Leuten dementsprechend bearbeitet. Ich für meinen Teil finde, dass Personas noch nicht weit genug gehen.
Okay, aber ich war mal stark im Persona-Bereich unterwegs, finde das mittlerweile aber auch nicht mehr ausreichend, weil Marketing Michaela oder Controller Kevin haben mich jetzt auch nicht im Unternehmen so zum Erfolg geführt. Ja.
Was ich total wichtig finde, sind auch nochmal diese verhaltensorientierten Merkmale. Also so gerade so Kaufverhalten, Preissensibilität, schwieriges Wort. Und dann aber auch nochmal solche Sachen wie das DISC-Modell, das kennt man ja sicherlich auch. Dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft, dieses Zeug. Also wie funktionieren die auf ihrer kommunikativen Ebene, auf ihrer psychologischen Ebene irgendwie. Aber letztendlich ist das immer noch ein, also wir stecken Menschen in Schubladen, so kann man ja eigentlich sagen, oder? Wir im Marketing, wir machen das, was alle immer sagen, dass man nicht machen soll, wir stecken Menschen in irgendwelche Schubladen. Und je kleiner die Schubladen sind, in die wir die reinstecken, desto besser ist es am Ende, aber wir werden es nicht schaffen, jemanden ganz super individuell anzusprechen. Also vielleicht dann mal eines Tages über KI, aber das ist... ist jetzt im Moment Zukunftsmusik. Wir stecken Menschen in Schubladen, auch in Disk-Schubladen. Die sind wenigstens bunt. Passt ja zu mir.
Die sind wenigstens bunt. Und das Disk-Modell ist ja theoretisch auch schon längst überholt. Das ist ja ausgebaut worden um noch viele weitere Stufen. Ja. Weil ich sagen muss, wir haben damit auch ganz gute Erfahrungen gemacht, weil du zumindest schon mal in der Ansprache weißt, mit welchen kommunikativen Mitteln und in welchem verbalen Slang du den vielleicht am besten erreichen kannst. So, also zum Beispiel die Laura Personala, die so ihr ein weiches Herz hat und ihren Job schon gern macht, aber von oben Druck bekommt, erfolgreich zu sein und trotzdem so ein bisschen in der Klemme steckt, die kann ich schön an meine Hand nehmen, die kann ich ein bisschen betreuen. Das ist so ein bisschen wie betreutes Kaufen und betreutes Verkaufen. Ich bin für dich da, ich helfe dir bei deinem Problem. Wenn jetzt aber ihr Chef dort am anderen Ende sitzen würde und ich würde jetzt zu ihm kommen, man würde sagen, also stellen wir uns einfach mal den Big Boss von BMW vor und ich gehe, hey, Big Boss von BMW, ich weiß, du stehst enorm unter Druck, aber lass dir keine Angst machen. Ich kann dir hier helfen. Ich glaube, das könnte ziemlich nach hinten losgehen.
Na, wer weiß, vielleicht möchte der Big Boss von BMW auch einfach mal nur in den Augen genommen werden.
Ja, man weiß es nicht. Vielleicht ist es genau die menschliche Komponente, die man dann, ja, da ist wieder das Schubladendenken, ne? Ja. Der rote Disk-Typ, der auf Erfolg aus ist und sich selbst beweisen muss, der muss sicherlich auch mal geherzt werden. Aber vielleicht nicht gerade von uns Marketer, keine Ahnung, vielleicht ja schon, weil es anonym wäre.
Letztendlich betrachten wir ja die Leute immer im Kontext unserer Marketingmaßnahmen oder im Kontext dessen, was wir denen verkaufen wollen. Das kann ja sein, dass der im Business halt dieser rote Typ ist, also dieser dominante Typ, der auf Fakten steht, der erfolgsorientiert ist. Aber im Privaten ist er dann ganz anders und ist eher so schmusig und lässt sich lieber anleiten und so. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also gerade wenn wir so über B2B-Sachen sprechen, kann man da schon nochmal unterscheiden zwischen der Business-Person und der Privatperson.
Danke für die Personenbeschreibung meinerseits. Aber tatsächlich ist das so. Business und Privat gehen oft sehr weit auseinander.
Ja, ist ja auch okay so. Es muss ja, hat ja auch nichts mit fehlender Authentizität zu tun, sondern eher mit, ja, dass man das halt gut einordnen kann, wo was gerade jetzt notwendig ist, um das zu erreichen, was man sich wünscht.
Okay, dann lass es uns jetzt nochmal kurz im Fazit. Bis jetzt, demografische Daten brauche ich über meine Zielgruppe. Ich brauche ein paar weiche Fakten, ich brauche die Interessen. Ich brauche indirekt die Werte, die ich mir aus diesen durchgeführten Studien gut ziehen kann. Ja. Und damit kann ich mir schon mal ein Bild machen. Wenn ich schon Kunden habe für mein Produkt, umso besser. Dann rede ich ausführlichst mit denen. Ja. Ja. Nehme mir Zeit für mit den Interviews, um die einfach näher kennenzulernen. Und ich denke, da wird man sicherlich dabei entdecken, dass das total verschiedene Leute sind, mit denen man da spricht.
Ja, das ist oft so. Und was bleibt uns dann noch für eine Möglichkeit? Was können wir noch machen?
Was können wir noch machen?
Wenn die Leute trotzdem noch so unterschiedlich sind, sollen wir die alle gleich ansprechen?
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Da kommen wir dann, Achtung, Überleitung, zum Thema Clusterbildung. Zielgruppen clustern und Zielgruppen in kleinere Zielgruppen einteilen. Und es ist wie so eine Matroschka und es wird dann immer kleiner. Der eine steckt dem anderen drin und manche stecken auch nicht ineinander. Und das klingt irgendwie falsch. Egal, auf jeden Fall kann man die große Zielgruppe, die man identifiziert und bestimmt hat, nochmal in eine kleinere Zielgruppe einteilen. Nehmen wir mal Mehl als Beispiel. Mehl ist ein Produkt, das kennt ja jeder und hat eigentlich wahrscheinlich auch schon jeder benutzt. Dann sagen wir, okay, Mehl braucht jeder in Deutschland, der backen möchte. So, dann gibt es aber Leute, die sind glutenintolerant, die wollen aber auch backen.
Ja.
Oder eine Zielgruppe, die vielleicht nur Interesse an Maismehl oder glutenfreien Mehl haben. Dann haben wir die Leute, die wollen einfach Pizza machen, weil die sind jetzt in ihrer Midlife-Crisis und haben sich so einen 800-Euro-Ofen gekauft, haben keine Ahnung vom Kochen, aber wollen jetzt Pizza machen, wie in Neapel. Also brauchen die Pizzamehl. Da muss ich denen erklären, warum dieses Mehl denn so geil ist, um Pizza zu backen. Und dann habe ich Leute, die wollen Kekse backen. Dann muss ich die auch anders ansprechen. Und sage, boah, Leute, bald Weihnachten, Plätzchen. Nimm nicht hier irgendwie das Mehl von, ja, ist doch scheiße, wenn du richtig geile Plätzchen willst, dann nimm hier Marketingmehl.
Marketingmehl. Und ganz wichtig, neben dem Produkt, und das wird gerade bei deiner Mehltüte sehr deutlich, ist die Verpackung. Auch ein wichtiges Verkaufsargument, Hochglanz, welches Material, Öko, wieder auffüllbar. Und schon habe ich wieder vier verschiedene Zielgruppen, die mir jetzt einfach so einfallen, wo ich ein Produkt in vier verschiedene, okay, das wäre dann nicht echt, ne? Wenn ich sage, ich bin das Ökomehl der Ökomehls, kann ich nicht die zweite Tüte um die Ecke mit einem anderen Namen stellen. Aber theoretisch machen das ganz viele, so würde ich mal behaupten.
Ich kann sagen, also deine Moral in allen Ehren, aber ich glaube, in der Praxis passiert das schon recht oft.
Okay, also haben wir.
Dass ein Produkt im anderen Gewand an verschiedene Zielgruppen vermarktet wird.
Da haben wir das Keksbackmehl für die traurigen Singles, die zu Weihnachten alleine zu Hause sind, sich aber somit ganz leckere Kekse machen können. Wir haben die Selbstbackbrotmacher. Wir haben die, ich achte auf Verpackungsmaterialien und meine Umwelt. Vielleicht haben wir noch die, hey, Feld wurde nie gedüngt, während das Getreide wuchs. Und schon ist aus alle, die Mehl brauchen, schon sehr differenziert verschiedene kleine Zielgruppen entstanden.
Ja, und letztendlich würde ja, also es gäbe ja nicht mehr als eine Mehlsorte, wenn die Leute nicht versuchen würden, das an unterschiedliche Menschentypen zu verkaufen. Weil dann würde halt jeder nur diese eine Mehlsorte kaufen, weil es ja egal.
Weißt du, was da für mich das beste Beispiel ist? Wenn ich mal einkaufen gehe, was ich selten tue, weil ich einen sehr liebevollen Mann habe, der das für mich übernimmt oder der das für unsere Familie übernimmt. Aber wenn ich dann doch mal kochen muss, und ich gebe zu, ich kann nicht gut kochen und greife dann gern auf so eine hässliche Tüte zurück. Und dann stehe ich da und suche, wo ich darf jetzt keinen Produktnamen nennen.
Wir sind doch nicht monetarisieren.
Ich suche Paprika-Sahne-Hähnchen von einer mir jetzt egal seien denn Marke.
Von Mubi.
Und dann stehe ich da im Groß-K-Aufland vor einem Regal, was ungefähr 100 Meter lang ist, für mich mit meinen 1,64 doppelt so hoch ist wie ich selber. Und dann laufe ich diese ganzen Tüten ab. Erstmal finde ich das unwahrscheinlich anstrengend. Und dann ist Wahnsinn, wie oft ich dort dieses gleiche Produkt finde von Firma Agi, von Knorr, also vollkommen egal, wo ich immer denke, um Himmels Willen, wer braucht das? Und damit zeigt sich aber auf der anderen Seite wieder, egal welches Produkt du hast und es ist schon am Markt, mach es einfach besser in der Vermarktung und du wirst damit durchstarten.
Guter Punkt, auch gut, dass du gesagt hast, mach es besser in der Vermarktung, weil der Inhalt ist scheinbar oder anscheinend, was ist das richtig, egal, der Inhalt ist offenbar gar nicht das, was immer so das Wichtige ist, sondern das, wie man das dann am Ende verkauft und welches Gefühl man bei der Zielgruppe dann erzeugt. Und dafür muss man ja erstmal wissen, welche Gefühle die haben wollen.
Genau.
Ob das jetzt jemand ist, der denkt, ja, ich möchte jetzt das günstigstmögliche Produkt kaufen, weil mir ist das egal, wie das schmeckt, oder ob ich jemanden habe, der viel Wert darauf legt, dass sein Essen total lecker ist, oder jemand, der sagt, oh, mir ist wichtig, dass die Zutatenliste möglichst kurz ist und das gesund ist, auch wenn es aus der Tüte kommt. Und für die Kinder darf es auch mal was aus der Dose sein.
Oder die Verpackung ist Hochglanz, weil ich lebe in einem Hochglanz Haushalt. Aber tatsächlich funktioniert das ja. Also ich erwische mich dabei auch selber, wenn ich dann in Ausnahmefällen einkaufen bin oder in der glücklichen Lage bin, ab und zu mit dir in meiner Mittagspause in den Edeka gehen zu können, wie ich dann doch immer mal wieder vor Produkten anhalte, wo ich sage, oh, das sieht schön aus, ich muss jetzt gucken, was das ist. Und wenn das dann noch was ist, wo ich sage, das könnte mir schmecken, denke ich nicht lange drüber nach und pack's ein zum Probieren. Ja, und damit hätten wir, jetzt schließen wir mal wieder zurück zum Kreis. Ich zähle jetzt nicht das alles auf, was ich vor uns aufgezählt habe, aber wir haben jetzt die Emotionen mit dabei, die wir rausfinden, wenn wir uns mit unserer Zielgruppe, Buyer, Persona, nenn's wie du es willst, Faden verloren, die wir dann kennen und dann über das Marketing gezielt ansprechen können. Wir können sozusagen emotional beeinflussen. Wir sind die Manipulierer.
Ja, ja. Und auch ganz wichtig, finde ich nochmal zu sagen, Emotionen sind auch in B2B wichtig, weil letztendlich ist die Person, die das kauft, ja immer noch ein Mensch.
Ja, auf jeden Fall.
Die hat auch Emotionen und vielleicht geht es jetzt dem Einkäufer oder der Einkäuferin nicht unbedingt darum, dass sie sich jetzt, keine Ahnung, als super attraktive, geliebte Person fühlen will, aber vielleicht geht es ja darum, dass sie ihrem Chef gegenüber gut dastehen will oder ihrem Kollegen gegenüber gut dastehen will oder dass die Person durch den Kauf des Produkts oder der Dienstleistung mehr Zeit hat für Sachen, auf die sie tatsächlich Bock hat und nicht irgendwelche nervigen Dinge tun muss, die sie nicht will. All diese Sachen spielen auch im B2B tatsächlich eine Rolle. Deswegen, liebe Leute, bitte lasst eure Produktfakten weiter hinten erst in der Kundenreise auftauchen. Sie sind nicht unwichtig, aber nicht das Wichtigste. Und wahrscheinlich auch nicht das, was zum Kauf führen wird. Vor allem nicht dann, wenn euer Produkt sehr erklärungsbedürftig ist und die Leute gar nichts mit dieser Aussage anfangen können. Wenn mir jetzt einer versucht, eine Küchenmaschine zu verkaufen und sagt, boah, die voll krass, 400 Umdrehungen pro Minute.
Geil, wollte ich schon immer.
Damit anfangen. Was soll das heißen? Was passiert? Warum? Ja,
ist es viel, wenn du ein Mensch bist, der auf PS steht und Tempo und Speed, denkst du, boah, geil, 400 Umdrehungen, das Ding brauche ich, da kann ich hier kneten. Geil. Ja, aber das ist so das genau dasselbe, das kennt bestimmt auch jeder. Du hast in deinem Briefkasten einen Flyer von dem Zahnarzt. Ganz groß vorne drauf ist so ein richtig geiles Stockbild von einer Familie, die da so total glücklich lächelt und die haben total weiße Zähne. Und dann steht da, wir sind für alle da. Ja, super. Das ist super. Das ist auch so eine Ansprache, wo du denkst, ja, ist in Ordnung. Warum machst du es nicht besser? Wir sind für Angstpatienten da. Wir bohren nur, wenn es wirklich notwendig ist. Wir sind für Kinder da, weil wir sind geschult auf Kinderängste, auf Probleme und immer, ja, viel besser. Aber nein, der Flyer, das ist egal. Auch bei Versicherungen, Rentenversicherung, denke ich, könnte man viel differenzierter machen. Private Altersvorsorge für junge Leute. Viele machen das mittlerweile schon gut, muss ich auch sagen. Ich werde da gerade hartnäckig auch von jemandem verfolgt. Aber da bist du wieder in diesem, es ist die Verpackung der Dienstleistung, die einfach passen muss.
Ja.
Richtig. Und was ich gerade noch sagen wollte, das Thema Zielgruppen führt sich ja genauso im Vertrieb fort. Gerade im B2B, wenn du Dienstleistungen oder Produkte verkaufst, hast du dann als Vertriebler, musst du differenzieren, mit wem sprichst du gerade. Sprichst du mit dem Einkauf und musst, der Einkauf will nicht wissen, wie das Produkt funktioniert und welche Vorteile das hat, der Einkauf will sparen. Sprichst du mit HR, weil dein Produkt in die HR-Abteilung geht, dann muss die natürlich wissen, dass das von Erfolg gekrönt ist und dass sich das auch lohnt und sich schnell amortisiert. Und sprichst du mit dem Geschäftsführer, brauchst du nochmal andere Argumente. Also eigentlich zieht sich dieses Thema, betrachte die Menschen, mit denen du sprechen willst, und wenn es nur darüber ist, dass dein Produkt im Regal steht, sprich differenziert.
Und an dieser Stelle kann ich noch mit Fachwörtern flexen, und zwar das Thema Buying Center. Wer ist alles im Buying Center? Wer gehört dazu zum... Entschuldigung.
Stirbt bitte nicht in unserer ersten Podcast-Folge.
Ja, das wäre voll unpraktisch. Ich wüsste keinen Erben. Wobei ich ja, genau, Buying Center, wer gehört zum Buying Center? Das ist auch was, was in die Zielgruppenrecherche auf jeden Fall mit reingehört. Wer sind die Beeinflusser, wer sind die Entscheider, wer sind die Nutzer am Ende? Alle diese Leute musst du ansprechen an einem gewissen Punkt, aber keinen davon darfst du gleich ansprechen. Der Nutzende oder eventuell zukünftige Nutzende eines Produkts, sagen wir jetzt mal einer Software, hat ganz andere Fragen und Sorgen und Wünsche als der Einkäufer oder der Teamleiter oder der Geschäftsführer oder irgendwelche externen Stakeholder, wie was weiß ich, Aktionäre oder so. Und die muss man alle anders ansprechen. Also merkt euch, Buying Center.
Buying Center. So, warte, jetzt wechsle ich mal wieder meine Rolle und jetzt bin ich die... Laura Marketing habe ich sie, glaube ich, vor uns genannt.
Nee, Laura Personal hieß die.
Laura Personal. Okay, ich arbeite jetzt, okay, dann bin ich jetzt aber nicht Laura Personal, sondern ich bin jetzt Maria, die im Marketing arbeitet. Ich arbeite in einem B2B-Unternehmen im Industriebereich. Wir verkaufen Maschinen, hochwertig, teuer, hochqualitativ. Und bekomme jetzt die Ansage hier, du musst mehr machen, brauchen mehr Leads, ich muss das Produkt verkaufen und ich weiß gar nicht so richtig, wir brauchen mehr Leads. Wird übrigens, hätte ich gern als auch mal Podcast-Folge. Und dann sitze ich da und habe noch eine Kollegin neben mir, wir sind zu zweit und wir sollen jetzt dort die Bude rocken. Jetzt höre ich hier in dem Podcast, ja, Zielgruppe, Studien, Befragungen, rede mit denen und gehe da rein. Wie soll ich das denn? Zu zweit sitze ich doch dann da, habe ja auch noch Tagesgeschäft irgendwie, weil bisher lief alles irgendwie. Ist das schwer? Wie kann ich mich dem annähern? Hast du da Ideen?
Ja, also Frage 1, die ich dann stellen würde an Maria Marketing. Habt ihr ein CRM, ERP-System, in dem eure Kundendaten hinterlegt sind von aktuellen Kunden und Ansprechpartnern?
Pass auf, dann gebe ich dir die Mittelantwort. Naja, wir haben schon ein System, wo unsere Kundendaten drin halten, aber so richtig gepflegt ist das nicht.
Ja, das sind ja hervorragende Voraussetzungen, um Marketing zu machen. Wunderbar. Das, ja, deutscher Mittelstand in a nutshell.
Ja, aber so sieht es ja meistens aus.
Genau. Also Punkt 1 wäre, eine Hypothese aufzustellen. Also man wird ja irgendeine Ahnung haben. Zumindest annähernd, was man denn da eigentlich den ganzen Tag macht.
So. Sollte man, ja.
Und dann wird die Maria Marketing sagen, naja, unsere Kunden, die sind aus der Industrie und die beschäftigen sich hauptsächlich mit Ameisenstempeln. Die müssen alle Ameisen durchnummerieren. Das ist deren Aufgabe, deswegen verkaufen wir Maschinen, die Ameisen stempeln. So, und dann sollte man sich eine Hypothese zurechtlegen und sagen, okay, Menschen, die Ameisen stempeln, was haben die für Bedürfnisse in Bezug auf das Stempeln der Ameisen? So, wollen die mehr Ameisen in kürzerer Zeit stempeln? Wollen die die Ameisen so stempeln, dass ich besser erkennen kann, was für Nummern auf den Ameisen stehen? Möchten die die Ameisen besonders tierschonend stempeln? Also das ist ja blöd, wenn jede dritte Ameise zerquetscht wird vom Ameisenstempler. Weil dann sind ja auch der Nummernkreis alles für den Arsch. Also genau, die Ameisen müssen zärtlich gestempelt werden. Also Maria macht dir eine Hypothese. Was denkst du, wer deine Zielgruppe ist und was die Zielgruppe braucht? Und dann nimm diese Hypothese, geh damit zu dem Vertriebler, zum Account Manager, zu der Fachtagung der deutschen Ameisenstempler und unterhalte dich mit den Leuten und mach dir eine kleine Sample Size und entwickle aus dieser Zielgruppen Sample Size sozusagen ein MVP, ein Minimal Valuable Product oder wie auch immer und fahre einen Test mit deiner Hypothese an deiner Zielgruppe und dann guck, ob das Ergebnis, was zurückkommt, dir so taugt. Du kannst es, wenn du überhaupt gar keinen Plan hast, dann Haushalt in ChatGPT oder in Gemini oder Claude oder wie auch immer das LLM deiner Wahl heißt und besprich das mit dem, aber sei dir sicher, dass der dir jetzt auch nicht die krassen Erkenntnisse deines Lebens geben wird, weil der auch nur auf Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Aber nimm es als Inspiration. Ganz viele Sachen, was das Ding ausgibt, ergeben Sinn, wenn du jetzt wirklich überhaupt keine Ahnung hast. Aber wenn du halbwegs ein Gehirn hast, dann brauchst du das nicht zu machen eigentlich, sondern dann rede lieber mit den Leuten und frag die nicht nur, was sie für Bedürfnisse haben, sondern frag dir auch, wo die sich denn eigentlich aufhalten und wo die sich denn über Ameisenstempler überhaupt informieren. Gucken die Ameisenstempel-Videos auf Facebook oder lieber krasse Ameisenstempel-TikToks? Oder geh die auf die Ameisenstempel-Fachtagung, keine Ahnung, Mann. Frag die Leute einfach.
Ja, guter Ansatz. Das gibt zumindest schon mal einen Ansatz, wo ich beginnen kann, wenn ich diese Mammutaufgabe vielleicht vor mir liegen habe.
Was würdest du denn Maria noch raten?
Ich würde Maria tatsächlich raten, also genau dasselbe und zu gucken, mit den Kunden, die ich schon da habe, irgendwie ins Gespräch zu kommen oder mit Menschen aus meinem Unternehmen und vielleicht gerade auch mit alteingesessenen Leuten sprechen und würde mir von denen einfach mal Geschichten erzählen lassen. Wobei ich auch immer finde, die Geschichten, die es intern gibt, aus persönlicher Erfahrung, wie die gefühlte Sichtweise auf die Zielgruppe ist und was man denkt über das eigene Produkt bei dieser Zielgruppe, was der Nutzen ist, stimmt oftmals nicht mit dem überein, was es tatsächlich ist. Also gerade, ich habe ein Produkt und du und ich, wir haben jetzt eine coole Produktidee und wir feiern das und finden das mega cool und so. Und dann verkaufen wir das 5-mal und denken, ja genau, die finden das auch alle mega cool. Genau das, was weiß ich, wir verkaufen Unterwäsche für die Frau ab 40, die den Po weiter strafft. Also nicht, dass wir das nötig hätten und so, aber
ja, auch noch jung.
Okay, ich muss ja auch nicht tragen. Ich bin zwar Ü40, aber ich habe es nicht nötig. Und nur weil wir das gut finden und 5 potenzielle Käufer oder die es auch schon gekauft haben, das gut finden, kann ich das nicht übertragen auf andere. Aber ich kann mir vielleicht was hernehmen und die dann fragen, warum das so ist. Und dann, was ich in den letzten Monaten gerne mache, ChatGPT, Gemini, wen auch immer, ich nehme mir die gerne her, um mir selbstkritische Fragen zu stellen. Also ich frage erst hier, das ist mein Problem, wie kann ich mich dem nähern, wie siehst du das, was könnte ich noch machen, guck mal, das ist mein Ansatz und nutze ChatGPT als mein Gesprächspartner im Gegenüber, aber nicht, dass ChatGPT selber mir die Antworten liefert, sondern dass ChatGPT mich dazu bringt, mir selber meine Antworten geben zu können. Und das würde ich noch. Und was ich natürlich empfehlen kann, unterhalte dich mit anderen Marketeers, geh auf Veranstaltungen. Da gibt es ja viele. hör unseren Podcast. Da gibt ja auch viele kleine Veranstaltungen, selbst in kleineren Städten, wo man dann so die Marketing-Leute aus der eigenen Stadt trifft. Das ist ja auch wie so eine kleine Bubble, aber auch da kann man sich gut unterhalten und vielleicht mal die ein oder andere Inspiration mitnehmen.
Ja, oder die Leute einfach auf LinkedIn anschreiben. So, also gerade wenn man jetzt nicht unbedingt in so einem starken Konkurrenzverhältnis ist, sondern einfach mal so die anderen Leute aus der Branche einfach mal zu einem Austausch einladen und sich mit denen darüber unterhalten. Und letztendlich könnte man auch gucken, wie macht es die Konkurrenz, wen spricht die Konkurrenz an, aber bitte nur dann, wenn die Konkurrenz auch wirklich erfolgreich ist, beziehungsweise man könnte sich auch zur Aufgabe machen, es exakt anders als die Konkurrenz zu machen, quasi Märkte zu erschließen, die noch nicht so stark bearbeitet sind, weil wenn alle nur das Gleiche machen, dann wird es dann auch schwierig irgendwann.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Guck auch bei der Konkurrenz und mach's vielleicht, such dir die Nische, die noch unbesetzt ist.
Ja.
Innerhalb deines Produktes, deiner Dienstleistung.
Ja. Und klar, es ist alles eine riesige Aufgabe und sehr viel Arbeit, aber wenn man alle Daten, die man gesammelt hat, jetzt zum Beispiel anonymisiert nimmt und die in eine KI wirft, dann kann man sich da schon ein sehr gutes Bild erstellen lassen, ohne dass man jetzt nochmal händisch riesige Datenmengen durchgehen muss. Aber bitte nicht einfach euer CRM exportieren und in ChatGPT schmeißen. Nein, das machen wir nicht.
Nein, das machen wir nicht. Ja, aber das stimmt. Also, als ich mal in einem Unternehmen angefangen habe, lagen auch wenige Daten über die Kunden und, ich sag mal, die ganzen Newsletter-Abonnenten, also die potenziellen Neukunden. Da war nichts da, außer E-Mail-Adressen, teilweise E-Mail-Adressen, die 20 Jahre alt waren. Und nach der Aufräumaktion ging es dann tatsächlich auch damit los. Und das ist vielleicht für Maria Marketing noch ein Tipp. Wenn du Newsletter versendest, tracke in deinem Newsletter, was die Leute lesen, was die klicken und überlege dir vorher, welches Interesse du daraus ableiten kannst. Weil auch so kann man sehen, was ist das Thema, also ist es generell gut zu sehen, was bei mir gut geht und welches Produkt steht dahinter und was ist der Pain, den die Leute haben, mit was habe ich es geschafft, die anzusprechen. Und das habe ich zum Beispiel in einem Unternehmen gemacht, habe vier Jahre lang Daten gesammelt. Irgendwann habe ich mich gefragt, warum sammle ich all diese Daten? Ich habe keine Zeit, die Daten auszuwerten. aber nichtsdestotrotz hat es interessante Aufschlüsse gegeben. Und einen kann ich hier teilen. Das hat jetzt gar nichts mit dem Produkt als solches zu tun. Aber wir hatten im Newsletter unten so ein Footer drin. Klassisch unsere Social-Media-Icons. Facebook, Instagram, LinkedIn. Und die höchste Klickrate in diesem fucking Newsletter, wo echt immer viel Liebesmüh drin gesteckt hat und dahinter ja auch ein schön ausgefeilter Blogartikel. Und die höchste Klickrate hatte immer LinkedIn. Sprich, die Leute gehen bei uns aus dem Newsletter heraus super gerne auf LinkedIn. Was sagt mir das als Marketer? Kann ich jetzt, glaube ich, nicht beantworten, die Frage.
Ja? TikToks machen sollst.
Richtig. Genau, richtig.
Oh, ich bin so gut.
Da bist du gut, ja.
Wunderbar.
Ja, ich denke einfach mal anfangen, klein anfangen, Daten sammeln, umhören, ins Gespräch kommen. Ist ein guter Ansatz. Und es muss nicht alles klein in klein in klein in klein. Wenigstens anfangen und schon mal anfangen, grob zu clustern, ist ein sehr guter Anfang.
Ja, genau. Und keine Angst haben vor Fehlern, weil wer Fehler macht, der kann daraus lernen. Wer gar nichts macht, ja, da passiert halt nichts. Ne? Da gibt es keine neuen Kunden, da gibt es keine positiven Learnings, keine negativen. Ja. Da passiert einfach nichts. Deswegen habt keine Angst, ihr könnt es kaputt machen. Das Schlimmste, was passiert ist, dass es niemand interessiert.
Und genau. Aber das tut es wahrscheinlich ja vorher schon nicht.
Ja.
Weil wenn ich was sage, ich habe ein Produkt für alle Frauen von 40 bis 60, dann cluster ich lieber mal falsch und spreche eine Zielgruppe falsch an, als das weiterzufahren.
Ja.
Ja, schön.
Dann haben wir ja eigentlich schon so gut wie alles gesagt. Ich würde noch mal kurz ein bisschen faziten. Ne?
Ja.
stellt Hypothesen auf, sprecht mit echten Menschen, nicht nur mit den Kunden, auch mit den Leuten aus eurem Unternehmen, mit anderen Marketing- und Sales-Menschen, entweder auf echten Veranstaltungen, echten gibt es auch unechte Veranstaltungen, auf Real-Life-In-Person-Veranstaltungen.
Nadine, es gibt unechte, also nein, es gibt aber Veranstaltungen, bei denen schon 80 Leute angemeldet sind und sichert er jetzt noch eins von den letzten fünf Plätzen. Das ist dann so eine halb unechte Veranstaltung, dieser Trigger. Hey, nur noch fünf Plätze, sage, kaufe jetzt 3 Minuten, okay, aber, 59, 3
da
Minuten,
wird man, 50. Da wird man wahrscheinlich eher jemanden kennenlernen, der einem bei der Zielgruppe weiterhilft. Testet Inhalte, durchforstet Sekundärquellen wie Branchenberichte, Whitepaper, Podcasts, Vorträge auf Fachveranstaltungen aus eurer Branche, aus anderen Branchen, wie auch immer. Versucht Muster zu erkennen in eurer Zielgruppe. Zum Beispiel, wenn jetzt die letzten 20 Leute, die angefragt haben, alle aus der Personalabteilung gekommen sind, dann sollte das ein klares Zeichen dafür sein, dass euer Produkt vielleicht gerade besonders hohen Anklang in der Personalabteilung findet. Und verfeinert es immer weiter. Sucht die passende Tonalität, die zu eurem Kunden passt. Findet die Plattformen, auf denen sich eure potenziellen Kunden bewegen. Und entwickelt Content-Formate oder eben Formate, die sich an euren Wunschkunden entwickeln. Also die sich an euren Wunschkunden orientieren. Und apropos Thema Wunschkunden, da möchte ich auch noch eine Sache sagen, die mir im Marketing ganz stark aufgefallen ist. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Wenn du also gerne mit lustigen, gechillten Leuten zusammenarbeitest, solltest du dich auch dazu entscheiden, lustig und gechillt zu wirken. Wenn du stattdessen Ragebait, Rolex-Flexing und wie auch immer nutzt, dann kannst du damit bestimmt eine riesengroße Reichweite erreichen. Deshalb halt die Frage, ob du mit diesen Menschen zusammenarbeiten möchtest, die musst du dir selber beantworten, diese Frage, das können wir für dich nicht machen, aber ja, so wie du in den Wald rufst, so wird es auch hinausrufen.
Aber, das würde ich jetzt gerne nochmal aufgreifen, Thema Wunschkunde, das ist bei diesem Thema Buyer Persona.
Ja.
Ist das auch sowas? Ich kann natürlich auch hergehen und sagen, für mein Produkt, wer wäre denn mein optimaler Kunde? Wen hätte ich gern? Und beschreibt das aus dieser Perspektive und nimmt auch das sozusagen als einzelne Zielgruppe mal dazu und nähert sich so auch dem an und erschließt sich dann aktiv diese Zielgruppe. Das wollte ich noch ergänzen.
Vielen Dank.
Ansonsten denke ich, muss ich bald los, weil meine Ameisenstempelmaschine ist gerade stehen geblieben. Nee, Quatsch. Ja.
Ja, aber dann haben wir ja jetzt eigentlich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Wahrscheinlich haben wir ganz viel vergessen und dann gibt es so Kommentare wie, aber ihr habt doch gar nicht gesagt, das bla bla bla, deswegen stimmt alles gar nicht, ihr Spacken. Ja.
Aber vielleicht machen wir noch einen Disclaimer ran, so dieser Podcast
ist unvollständig.
Ist unvollständig, wir übernehmen keine Haftung für Risiken und Nebenwirkungen.
Genau. Ja, fragt Ihren Arzt oder Apotheker, essen Sie die Packungsbeilage und so weiter. Genau, ansonsten stellt uns gerne eure Marketingfragen, liebe Zuhörer. Die beantworten wir dann gerne in der nächsten Folge und wir werden auch auf keinen Fall so tun, als hätte jemand eine Frage gestellt und beantworten die dann einfach, obwohl die niemals jemand gefragt hat.
Wir kommen ja gerade Besuch, ja. Ja. Und ein Tipp noch für alle Marketer da draußen, die das jetzt gehört haben, unseren Stimmen maßlos erlegen sind und sagen, ja, die Tipps fand ich dann doch ganz hilfreich. Man darf als Marketer auch irgendwann mal leise da sitzen und weinen und verzweifeln. Auch dafür sind wir da, wir sind auch Marketer mit Herz, dann schreibt uns das und wir werden eine Trauergemeinschaft für sowas eröffnen.
Ja. Ja, aber das ist, hat Herz, ich nicht, aber.
Ja, aber das ist ja tatsächlich, Marketing ist ja tatsächlich auch schon irgendwie ein Kampf in verschiedene Richtungen.
Stimmt.
Wir wissen, dass das kann, Das ist manchmal wirklich schwer zu tragen. Und ja, vielleicht ist ja dieser Podcast so, wird zu so einer Vereinigung der Marketer mit Herz und wir gemeinsam tragen wir unsere Stärke und nehmen den Schwächeren mal in die Arme.
Ja, und vielleicht verkaufen wir auch was.
Vielleicht verkaufen wir auch was, ja.
Gut, dann Bundesgartenschau.
Ja, Bundesgartenschau auf Wiedergesehen. Was ist denn unser nächstes Thema? Oder machen wir das einfach? Wir machen das spontan, ne? Wir lassen das jetzt
genau.
Wir lassen das offen.
Genau. Wir spoilern nicht. Wir müssen
genau. Bleib neugierig.
Yeah.
Yeah.
So, jetzt kommt das Outro, das wir noch nicht gemacht haben.
Ja. Und dilim, dilim, dilim.